Feuerio, der Podcast über Feuer und seine besondere Beziehung zum Menschen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Feuerio, bei dem sich alles ums Feuer dreht. Und ich freue mich besonders, heute wieder Kerstin Görs bei mir begrüßen zu dürfen, Brandschutzplanerin aus Deutschland. Ich habe ja vor mehr als 10 Jahren die Schulbank bei dir drücken dürfen und über den vorbeugenden Brandschutz von dir in Deutschland sehr viel lernen dürfen. Und wir hatten ja schon eine gemeinsame Folge über den Ringtheaterbrand in Wien, weil du ja die Stadt Wien sehr magst und immer wieder mal auf Besuch hier bist. Und so kommen wir auch gleich zu dem heutigen Thema. Wir haben uns nach dem Brand des Ringtheaters die Frage gestellt, wie war das mit den großen Stadtbränden? Und du hast die Zeit genutzt und hast dich über Stadtbrände informiert, hast die Geschichte recherchiert. Mir fallen ja da einige Brände ein. Das war Rom und London oder auch im Zweiten Weltkrieg Dresden. Ja, jetzt bin ich schon sehr gespannt, was hinter diesen großen Stadtbränden steckt. Und herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung. Immer wieder gerne in Wien. Ja, die Stadtbrände. Die Stadtbrände haben sich natürlich über die gesamte Zeit der Bebauung sehr unterschiedlich dargestellt. Fangen wir doch erstmal an. Was haben wir gefunden? Was gibt es eigentlich für Ursachen für die Stadtbrände? Viele fällt ein, dass es irgendwo durch Unachtsamkeit zu einem Brand kam, weil irgendwo ein Heuballen lag oder ein Schmied vielleicht nicht richtig auf die offene Flamme aufgepasst hat. Aber es gab doch ein paar mehr Gründe dafür. Und bevor wir weiter in einzelne Brände mal einsteigen, wo wir uns auch mal ein Bild davon machen, wann waren sie, was hatten wir dabei für Schäden, möchte ich doch mal so ganz kurz ein paar für mich erkennbare Ursachen für Stadtbrände zusammenfassen. Also es gab einmal das Thema Brandstiftung. Man könnte es auch Selbstvernichtung nennen. Das heißt, dass eine Stadt absichtlich in Brand gesteckt wurde. Das war gar nicht so selten, weil man auf die Art und Weise auch erreichen wollte, dass alte Bebauung oder auch nicht mehr nutzbare Bebauung weggerissen wird, um eine Stadt oder auch ein Verkehrssystem neu aufzubauen.
Also du willst mir erzählen, dass die Bürger ihre eigene Stadt sozusagen niedergebrannt haben?
Naja, die Bürger sind es eher nicht, das sind eher ihre Herrscher damals gewesen. Und es gibt unterschiedliche Versionen zum Stadtbrand von Rom, aber genau das ist einer der Hauptgründe, der immer wieder auftaucht. Ein bisschen Langeweile für Nero, dass er was zur Belustigung hat und hinterher einfach neu aufbauen können. Und wir wissen ja, wie das ist. Wenn was weg ist, dann kann ich wieder richtig neu aufbauen. Und das war nicht unbedingt die Sache der Bürger, aber eher der sie Beherrschenden. Und sie haben auf die Art und Weise, wie man das so schön sagt, Tatsachen geschaffen und die Basis für neue Stadtplanungen. Und da war dann eben nichts mehr im Weg. So, dann haben wir das Klassische, was gerade so bis 1700, vielleicht auch noch ins 18. Jahrhundert hinein, das Übliche war für die Entstehung von diesen großen Stadtbränden. Das waren die Unachtsamkeit mit offenem Licht und offener Feuer. Zur Heizung, zur Belichtung gab es lange Zeit nichts anderes als eine ständige Flamme im Haus. Im Jahre 1820 wurde erst das Streichholz erfunden. Das heißt, bis dahin war die offene Flamme im Haus notwendig, damit man es hell und warm hat, gerade auch in der Winterzeit. Und somit war natürlich eine Zündquelle allgegenwärtig in diesen Häusern. Also das ist die Hauptursache gewesen für Stadtbrände.
Es hat ja auch entsprechend genug Baustoffe gegeben, insbesondere Holz. Die Häuser wurden überwiegend aus Holz gebaut oder es hat Strohdächer gegeben. Und von dem her kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen, dass von dort dann so ein Stadtbrand seinen Ausgang findet.
Genau, wir werden es nachher mal an zwei, drei Städten dann auch noch mal kurz darstellen. So, dann gab es natürlich eine gezielte Zerstörung von Städten im Kriegsfall, im Allgemeinen für die bessere Sichtbarkeit. Also wenn da irgendwelche Häuserzüge im Blickfeld waren oder ja, den Blick auf das freie Feld verdeckt haben, damit man den anrückenden Gegner rechtzeitig sieht. Da wurden schon mal kurzerhand im Dreißigjährigen Krieg oder auch unter Napoleon ganze Straßenzüge niedergebrannt, teilweise von den Invasoren, teilweise auch von den eigenen Stadtvätern, um die Verteidigungsfähigkeit zu behalten. Das war nicht unüblich in der klassischen Zeit der Kriegsführung noch. Heute hat man Drohnen, da wäre das nicht so wichtig, aber zu der damaligen Zeit hatte man eben keine andere Möglichkeit, um in die Ferne zu schauen, was der Feind dort anstellt. Dann haben wir natürlich auch die Konsequenzen aus Naturereignissen, die zu Stadtbränden geführt hatten. Ob das jetzt Hochwasser, Erdbeben, Blitzschlag oder andere Ursachen sind, haben die zum Teil dazu geführt, dass sich die Brände dann sehr stark auf angrenzende Stadt ausbreiten können. Und zu guter Letzt eigentlich die unangenehmste oder auch die unschönste Situation, das sind die Konsequenzen aus Bombardements und großen kriegerischen Handlungen. Wir werden nachher noch kurz drüber sprechen. Dresden und Hiroshima sind zwei Namen, die man damit automatisch in Verbindung bringt. Und die haben auch gezeigt, welche Macht auch im Hinblick auf die menschlichen Opfer dann dahinter steht.
Das heißt, du hast jetzt ausgehend von Rom, das war, würde ich sagen, mal so dieser erste wirklich überlieferte, ganz große Stadtbrand, jetzt den Bogen gespannt bis zum Zweiten Weltkrieg. Also Hiroshima hast du erwähnt, wo aufgrund der Atombombe ja dann auch die Stadt in Brand gesetzt wurde als Auslöser. Seitdem ist es aber, was Stadtbrände betrifft, still. Also mir würde jetzt nach Hiroshima jetzt kein weiterer Stadtbrand einfallen. Wir sind ja jetzt, was die Städte betrifft und den Brand betrifft, da etwas sicherer, ne?
Ich würde sagen, es hat auch schon früher begonnen, dass diese richtigen, klassischen, verheerenden, großen, wütenden Stadtbrände übers Land fegen. Das war auch schon zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg auch nicht. Im Ersten Weltkrieg hat es da noch mal die ein oder anderen Auslöser durch die Kriegshandlung gegeben, aber da war die Waffentechnik auch noch eine andere. Und deswegen kann man schon sagen, dass zumindest im europäischen Bereich mit dem Stadtbrand von Hamburg so der letzte große Punkt gesetzt war. Ansonsten findet sich dann eher die Rubrik, dass gewisse Gebäude oder vielleicht auch Fabrikanlagen einmal brennen, aber die nicht die Chance haben, aufgrund der Baustoffe und aufgrund auch der Wehrtüchtigkeit der Feuerwehren auf eine ganze Stadt überzugreifen. Aber wir gehen mal ein bisschen chronologisch vor. Also wir hatten gerade über den Stadtbrand von Rom gesprochen. Da sind natürlich nicht überliefert, wie viel dort an Personen gestorben sind. Aber das war wohl nicht gerade eine geringe Anzahl. Und danach wurde die Stadt auch wieder weitestgehend neu aufgebaut. Dann gab es eine kleine Episode, die so menschlich ist, dass sie auch heute nicht ganz unwahrscheinlich wäre. In den Jahren 1378 und 1380 brannte erst einmal die Stadt Köln, allerdings hier mit C geschrieben und Doppel-L, gegenüberliegend der Stadt Berlin. Das waren damals noch zwei separate Städte. Die Berliner haben natürlich ganz mondän zugeschaut und haben den Kölnern keine Hilfe verschafft. Und als dann in Berlin es ein paar Jahre später brannte, haben sie natürlich um die Hilfe in Köln gebettelt. Also wir sehen, das ist wahrscheinlich auch so eine kleine menschliche Eigenheit, die jetzt nicht gerade zum Ruhme gereicht, aber sie ist auch aus frühen Jahren schon überliefert. Kommen wir ins Jahr 1631. Da gab es die sogenannte Magdeburger Bluthochzeit. Nachdem sich die Magdeburger lange Zeit gewehrt haben, entsprechende Zahlungen auch an den Kaiser zu leisten, hat man es sich dann mit Gewalt genommen, so kann man es sagen. Was heißt die Vermählung des Kaisers mit der Jungfrau Magdeburg? Das ist so die Überschrift, die man auch in dem Wappen findet. Das fand statt in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Und das heißt, man hat also Massaker angerichtet und Feuer gelegt. Und einfach um ein paar Zahlen dazu zu sagen, das Massaker selber hat 20.000 Tote gekostet für die damalige Zeit. Für die steht es schon eine sehr hohe Personenzahl. Bis auf Dom, Kloster und Hafengebäude stand nichts mehr von der Stadt Magdeburg, was damals eine der reichsten Städte in Deutschland oder das, was das heutige Deutschland ist, war. Und von 1631 vor dieser sogenannten Bluthochzeit mit 35.000 Einwohnern hat in der Konsequenz und der Entwicklung 1639 die Stadt noch 450 gezählt. Also man sieht schon, dass das auch dazu verwendet wurde, auch Städte quasi in die Knie zu zwingen. Weiter mit der Zahl 16 davor, 1634, war unter anderem Bautzen eine Stadt, in der auch die kaiserlichen Truppen vieles haben niederbrennen lassen im Rahmen des Dreißigjährigen Krieges. Auch da gab es in diesem einen Jahr allein 700 Tote in Verbindung damit. Dann kommen wir mal zu den klassischen Stadtbränden, von denen wir gesprochen haben, infolge Unachtsamkeit, infolge offener Zündquellen. Das war ein in der Literatur sehr umfangreich verarbeiteter Brand, und zwar der Stadtbrand von Aachen aus dem Jahre 1656. Bei diesem Brand wurden circa 7/8 der Stadt vernichtet, allerdings nur 17 Tote. Das ist etwas, was zwar aufgrund der Gesamtvernichtung nicht zu erwarten ist, aber das heißt, die Personen hatten die Möglichkeit, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Das ist schon etwas, wo man erkennen kann, dass wahrscheinlich die Information untereinander funktioniert hat.
Welche Ursache war für diesen Stadtbrand ausschlaggebend? Weil du sagst, das ist jetzt einer von den klassischen Stadtbränden, wo sozusagen in einem Haus begonnen hat zu brennen und da jetzt keine Brandstiftung die Ursache war.
Es war ein Bäcker. Und dieser Bäcker wird in den Quellen mit Peter Marv benannt. Aber ich glaube, das spielt jetzt hier keine Rolle. Es war bestimmt ein sehr fleißiger. Und es wurde verankert, dass er nicht vollständig erloschene Holzkohle auf den Speicher gebracht hat. Und natürlich wissen wir, auf dem Speicher ist Heu, ist Stroh. Häufig war man ja auch ein gewisser Selbstversorger früher. Das heißt, man hatte noch irgendwo kleine Tiere und brauchte Vorrat. Und auf die Art und Weise kam es zum Dachbrand und Winde und Funkenflug. Und die Fachwerkhäuser, die alle schön nebeneinander standen, haben dann natürlich zu einer schnellen Ausbreitung geführt. Das Interessante ist, so wie es die Quellen sagen, dass der Brand nach 24 Stunden aus war, und zwar, weil alles abgebrannt war. Das heißt, etwas, was sich ja auch durch die gesamte jetzigen Planungsgrundlagen zieht, um jetzt mal den Bogen zu spannen, wenn kein brennbarer Stoff da ist, dann ist so eine Quelle auch jetzt nicht so gefährlich. Also nach 24 Stunden war der Brand beendet, weil es war nichts mehr da, was brennen konnte.
Also man darf sich das so vorstellen, dass diese Stadt zu dem damaligen Zeitpunkt im Mittelalter mehr oder minder ausschließlich aus Holz gebaut wurde. Also es war eine Stadt aus Holzhäusern und es gab keine Abstände. Die Häuser standen dicht an dicht und damit hat das Feuer die Möglichkeit gehabt, sich von Haus zu Haus über die ganze Stadt auszubreiten. Du hast gesagt, 7/8 der Stadt waren dann nach 24 Stunden vernichtet.
Genau, und da kann man davon ausgehen, dass vielleicht sowas wie die Kirche oder Stadthaus, was aus Stein gebaut ist, noch vielleicht erhalten geblieben ist oder irgendwelche Lagerhäuser etwas außerhalb der Stadt. Aber ansonsten war es damals das übliche Baumaterial Holz. Und Holz oder auch Fachwerk. Fachwerk heißt ja Holz mit einem Lehm-Strohgefache. Aber wenn dann natürlich das Lehm-Strohgefache auch ein bisschen zerbröselt ist, ist genug Material da, was im Prinzip entsprechend brennen kann.
Es hat ja immer wieder Stadtbrände im Mittelalter gegeben. Du hast jetzt erst auch davon gesprochen, dass zuerst Köln und dann Berlin dran war. Also die Menschen haben ja auch von diesen Stadtbränden in gewisser Art und Weise gelernt. Du hast zuerst erwähnt, der Stadtbrand in Aachen hat nur 17 Menschenleben gefordert. Also wenn so ein Brand ausbricht, ist ja, wie wir heute wissen, ja immer ganz wichtig, dass so ein Brand rasch erkannt wird und auch die Menschen rasch alarmiert werden. Wie kann man sich denn diese Alarmierung im Mittelalter damals vorstellen? Gab es die auch schon oder war das halt ein Glücksfall, weil der Brand untertags ausgebrochen ist? Ist da was überliefert?
Na, in der früheren Zeit hatten wir überall unseren beliebten Kirchturm. Und auf dem Kirchturm war häufig der sogenannte Türmer. Und der Türmer in Verbindung auch mit Nachtwächtern, gerade in den großen Städten, die waren bereits um 1600 damit beauftragt zu gucken, ob irgendetwas Besonderes in der Stadt passiert. Vor allem auch, wie es der Name sagt, Nachtwächter, wenn alle schlafen, um zu schauen, ob es irgendwelche Gefahrensituationen gibt, vor denen die Personen gewarnt werden müssen. Diese Warnung passierte in der damaligen Zeit noch über stürmisches Läuten der Glocke. Also da hätte ich jetzt nicht unbedingt Türmer sein wollen, wenn die Glocken dort oben wie verrückt läuten. Aber das war die Möglichkeit, die Personen in der Stadt, im Ort, wie auch immer, zu alarmieren.
Aber erinnere ich mich da richtig, im Wien-Museum haben wir bei einem gemeinsamen Besuch, glaube ich, auch so ein Signalhorn gesehen vom Stephansdom, vom Türmer, das immer noch im Museum zu besichtigen ist.
Genau, das sind dann teilweise dann Alarmierungen, die quasi an die Botentruppen gegeben haben. Und die haben sich dann darum gekümmert, dass es weitergebracht wird, weil es ja vom Türmer auch interessant war zu wissen, wo hat er was gesehen. Er konnte ja jetzt nicht unbedingt bis in einen größeren Randbereich hinaus sich bemerkbar machen, wenn er jetzt nicht die Glocke wie verrückt schlagen will, sondern hat dann quasi auf die Art und Weise den anderen die Information gegeben, was er beobachtet hat und wo. Und die haben dann die entsprechenden weiteren Alarmierungen veranlasst. Gut, bleiben wir mal ein bisschen jetzt wieder in unserer Zeitkette. Es ist ja immer wieder gerne angesprochen und viele haben es in London ja auch besucht, das Denkmal anlässlich des großen Stadtbrandes. Und dieser war 1666. Also in der Zeit war auch circa 4/5 der City of London zerstört durch den Stadtbrand. 100.000 Bewohner waren nach dem Stadtbrand obdachlos, was natürlich auch eine Herausforderung für die Stadt selber darstellt. Aber auch hier, es gab nur 9 Tote, zumindest gemäß der Überlieferung. Wir waren alle nicht dabei, aber ich gehe mal davon aus, das ist ja so ein bisschen auch analog zu Aachen, dass zwar der Brand sehr groß war, aber die Leute die Möglichkeit hatten, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Auch hier war es wieder der Bäcker, diesmal der Bäcker fürs Königshaus, der dazu beigetragen hat oder in seiner Backstube ist der Brand ausgebrochen. In London hatten wir auch damals noch diese Besonderheiten der Gebäude, wie wir es heute auch noch in alten Fachwerkstätten finden, dass die Gebäude nach oben immer breiter werden. Statisch alles möglich und teilweise so, dass ab der 2. oder 3. Etage dann nachher die Häuser quasi über der Straße zusammenwuchsen. Das war natürlich die ideale Gelegenheit, wenn an einer Stelle es brennt, wenn es heiß wird, dass dann natürlich auch die Brandübertragung wunderbar quasi von einem Haus zum anderen gelangen kann. Das war die Zeit, wo man noch mit einem Ledereimer mit Löschketten quasi von einer Entnahmestelle für Löschwasser quasi den Angriff gegen das Feuer in der Stadt vorgenommen hat. Die Wasserrohre in London waren aus Holz und damit waren sie dann zum Teil auch genauso Opfer der Flammen geworden. Aber auch hier sieht man wieder mal die Bemerkung, alle sind gleich, manche sind gleicher, kennt man ja in Österreich auch. Der Tower von London musste natürlich gerettet werden und die Konsequenz war, dass man alle ihn umgebenden Häuser gesprengt hat, also um eine Schneise zu schaffen. Das war ja etwas, was man ja auch immer wieder auch später in der Wiedererrichtung der Städte beachtet hat. Nicht nur die Verwendung von eher nicht brennbaren Materialien mit den sogenannten Brandmauern, sondern auch das Schaffen von Schneisen, um auf die Art und Weise dem Feuer die Nahrung zu nehmen, von einem Gebäude zum anderen überspringen zu können.
Einfach durch Abstand halten von einem Gebäude bis zum nächsten.
Und man muss bedenken, zu dieser Zeit, als also dieser Großbrand in London war, da waren die zur Verfügung stehenden Mittel neben dem besagten Eimer, häufig noch aus Leder, Leitern, mit denen man im Prinzip auch nach weiter oben kam und die sogenannten Einreißhaken, um im Prinzip auch zum Teil hohe brennende Baustoffe zumindest zum Boden zu befördern, um ein weiteres Verwehen zu verhindern. Im 17. Jahrhundert kamen dann langsam die Schläuche und im 19. Jahrhundert die Schläuche mit Gummieinlage. Also da hat sich dann auch die Möglichkeit der Brandbekämpfung in dem Sinne verbessert, dass man nicht erst die langen Menschenketten brauchten, die die Eimer hin und her reichen, sondern dass man auch das Löschwasser besser vor Ort hatten. Und jeder, der mal im Sandkasten gespielt hat und einen Eimer mit Wasser weitergegeben hat, der weiß auch, was am Ende am Ziel ankommt. Häufig nicht unbedingt das, was am Anfang wirklich reingeschöpft wurde.
Ich muss gestehen, ich kann mir persönlich überhaupt nicht vorstellen, dass diese Maßnahmen geholfen haben oder Auswirkungen gehabt haben, wenn so ein Stadtviertel im Vollbrand steht und diese Hilfsmittel, von denen du hier sprichst, also Ledereimer oder Einreißhaken dann zur Verfügung standen, die Häuser dicht an dicht standen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Löschmaßnahmen in irgendeiner Weise hier effektiv waren.
Vielleicht war es ja nicht unbedingt das Löschen, sondern das Begrenzen, dass man gesagt hat, ich sehe zu, dass sich die Ränder nicht weiter ausbreiten. Ich glaube nicht, dass man auf ein dreistöckiges Fachwerkhaus irgendwie mit einem Eimerchen Wasser geschüppt hat. Andererseits muss man es auch so sehen, es war der gemeinsame Versuch, eine entsprechende Gefahr zu bannen. Und die setzt ja manchmal auch besondere Kräfte frei. Mit einer Eimerkette alleine war es dann bestimmt nicht getan. Also da brauchte man schon eins, zwei, viele. Und das war ja auch das Interessante, dass in dieser Zeit in den Gemeinden festgelegt wurde, dass sich alle an einer Brandbekämpfung zu beteiligen haben, sofern es im Prinzip zu einem Brandereignis kommt. Das war festgelegt. Heute verlassen sich viele auf die Freiwillige Feuerwehr dafür, dass sich Personen für die Freiwillige Feuerwehr engagieren. Damals war es die verdammte Pflicht eines jeden Bürgers, auch mitzumachen. Und wenn dann jeder seinen Eimer im Haus hat, weil es ja auch keine Wasserleitung gab, sondern man ja das Wasser in der Regel vom Brunnen holen musste, da war eben jeder gefragt, mit teilzunehmen. Ob er am Ende seinen eigenen Eimer wieder mit nach Hause genommen hat, würde ich jetzt mal bezweifeln. Aber ich glaube, dass da viele zusammen auch gewiss was bewirken konnten. Und ich gehe natürlich davon aus, dass es eher darum ging, die Ausbreitung weiter zu verhindern.
Und die Ausbreitung zu verhindern, neben den Abständen, die du zuerst erwähnt hast, hat ja insbesondere auch bewirkt, indem man andere Baustoffe für die Häuser verwendet hat. Also man war irgendwie sich dessen bewusst, dass das Holz eben die Brandweiterleitung stark fördert und ist ja dann eben zu Steinbauten, zu Ziegelbauten übergegangen. Man hat die Dächer entsprechend anders gedeckt, als das im Mittelalter noch war. Ich glaube, das waren dann jene Maßnahmen, die die Stadtbrände dann ja so weit
in die Knie gezwungen haben.
In die Knie gezwungen haben und aus so heutiger Sicht jetzt verhindert haben. Ne?
Genau, also erste Feuerverordnungen gab es ja schon relativ früh in Preußen zum Beispiel 1618 und da wurden ja bereits diese Erkenntnisse verpackt und wir dürfen auch die Menschen nicht jetzt unbedingt so einschätzen, dass sie immer wieder das Gleiche gemacht haben. Ich gehe schon davon aus, dass viele, die dann die Möglichkeit hatten, nach einem Brand etwas wieder aufzubauen, auch zumindest im Trennbereich auch auf nicht brennbare Materialien gesetzt haben. Es entstanden dann ja auch viele Ziegelwerke. Ihr habt ja auch das Wienerberger hier bei euch. Und dann entstanden auch die sogenannten Brandmauern, die man heute auch als Brandwände kennt, die quasi zu einer sauberen Trennung zwischen den Häusern herangezogen wird, um wirklich zu sagen, öffnungslos, massiv und stabil stehend, sodass ein Brandereignis dann auch idealerweise nur noch auf ein Gebäude begrenzt bleibt. Und diese ganzen Auswirkungen haben uns ja auch gezeigt, dass die Stadtbrände in dem Sinne aus Unvorsichtigkeit ja deutlich zurückgegangen sind. Wenn man eine normale Auflistung sich im Internet mal anschaut, dann in Anführungsstrichen verkommen die Stadtbrände, umso jünger die Zeit ist, zu irgendwelchen Gebäudebränden, weil einfach diese Stadtbrände in der großen Form glücklicherweise auch nicht mehr heutzutage stattfinden. Es gibt noch einen interessanten großen Stadtbrand 1812 in Moskau. Das ist einer, der auch selbst verursacht wurde. Und zwar nachdem Napoleon in Moskau ankam, wollte man ihm die Stadt nicht überlassen. Man hat die Stadt unter Zar Alexander angezündet. Man hat leider den Bewohnern jetzt nicht unnötig viel Vorlauf gegeben, weil es ja auch nicht unbedingt vorher bei den französischen Truppen ankommen sollte, dass man das plant, sodass es am Ende doch eine sehr stark zerstörte Stadt gab. Ungefähr 2/3 der Stadt war zerstört und allein 2000 verletzte Soldaten sind ums Leben gekommen, weil man die Evakuierung des Spitals nicht mehr geschafft hat, bevor man die Stadt in Brand gesetzt hat. Es wurde, wir finden das gleiche Muster wie in London, auch wenn es 200 Jahre später ist, der Kreml natürlich vor Übergriff des Brandes geschützt. Dort befand sich Napoleon, aber er hat dann innerhalb kürzester Zeit dann das Weite gesucht und ist abgezogen mit seinem Wintermarsch, der auch nicht sehr erfolgreich war. Die Stadt wurde dann nach diesem großen Brand in ihrer heutigen Form wieder aufgebaut. Also da hat man den Effekt genutzt, dass im Prinzip die Stadt mehr oder weniger keine Gebäude mehr hatte und hat dann die Prospekte und die entsprechenden Gebiete, Regionen angelegt. Das ist auch der Grund, warum diese Stadt im Zentrum ein relativ einheitliches architektonisches Bild bietet, anders als meinetwegen in Wien, wo immer wieder was stehen geblieben ist und dadurch im Prinzip mehrere Baustile sich nebeneinander reihen.
Wien ist ja glücklicherweise vor verheerenden großen Stadtbränden verschont geblieben.
Wir kommen gleich auf Wien insgesamt zu sprechen. Ich möchte nur gern eigentlich so den letzten klassischen großen Stadtbrand noch mit erwähnen, damit dann auch die Norddeutschen euren Podcast gerne hören mögen. Und zwar geht es um Hamburg. 1842 war der große Stadtbrand. Er ist ausgebrochen im Haus eines Zigarettenmachers. Man sieht, Zigaretten sind ungesund. Er war circa 3 Tage lang, hat 1700 Häuser in Mitleidenschaft gezogen. Man spricht von 1/4 der Stadt. Und hatte 51 Tote allerdings als Opfer zu beklagen. Eine der ganz besonderen Aspekte dieses Stadtbrandes ist, dass die meisten aus der ganzen Sache nicht mit einem großen wirtschaftlichen Schaden hervorgegangen ist, weil nämlich die Hamburger Feuerkasse, die erste Feuerversicherung weltweit, bereits 1676 von Geschäftsleuten gegründet wurde. Und damit hat sich zumindest der wirtschaftliche Schaden sehr in Grenzen gehalten. Das ist auch, wenn man so es vergleicht, jetzt auf den europäischen oder eher mitteleuropäischen Bereich begrenzt, so der letzte große Stadtbrand. Es gibt dann noch mal so ein Anfang oder Ende des Ersten Weltkriegs noch 2, 3 größere Brände, die sich allerdings dann immer auf Munitionsfabriken zurückziehen. Da gab es zum Beispiel in Niederösterreich 1918 damals noch die KUK-Munitionsfabrik, zum Beispiel über 430 Tote, weil es dort gebrannt hat. Auch in Plauen 1918 gab es eine sogenannte Kartuschieranstalt der AEG. Da gab es auch 300 Tote, das heißt, die kamen dann auch immer nicht rechtzeitig aus den Werken heraus. Aber es war dann doch am Ende begrenzt auf das jeweilige Werk oder auf die jeweilige Industrieeinheit. Es war dann nichts mehr, was zu einem großen Stadtbrand sich ausweiten könnte.
Industrien oder Industriegebäude, die haben ja an sich schon etwas mehr Abstand zu ihren Nachbargebäuden. Mich würde zu dem Hamburger Stadtbrand jetzt noch interessieren, du sagst, der war 1842, aber das war ja eine Zeit, wo ja die Häuser mehr oder minder schon aus Stein gebaut waren. Es war die Zeit, wo in Städten schon die entsprechenden Feuermauern ausgebildet waren. Hast du da nähere Informationen, wie es da in Hamburg dann trotzdem zu diesem großen Stadtbrand führen konnte?
Also ich kann das jetzt nicht so im Detail sagen. Ich vermute aber mal, dass es vor allem auch damit zusammenhing, dass diese ganzen Lagerhäuser dann doch, ich sag mal, relativ viele brennbare Stoffe, ob das jetzt Teppich ist, ob das jetzt Zigarren ist, ob das jetzt Garn ist, Mehl oder sonst was, dass die natürlich viel Brandlasten dahingehend beherbergt haben, dass einfach das Feuer genug Nahrung gefunden hat, dass man es auch aufgrund der Höhe der Gebäude nicht so schnell in den Griff bekommen kann. Ich meine, Hamburg, weiß jeder, im Lagerbereich hat genug Wasser vor der Tür. Aber es sind doch auch sehr hohe Lagergebäude. Und das darf man nicht vergessen, Lagergebäude, die häufig von oben bis unten quasi wie ein hohler Vogel sind, mit mehreren Lagerebenen aus Holz und nicht so, wie man das aus einem normalen Gebäude kennt, mit einer ordentlichen Geschossdecke. Und am Ende, auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch klingt, aber im Hinblick auf Hamburg klingt 1700 Häuser gar nicht so viel, wenn man mal in dem ganzen Hafenbereich unterwegs ist.
Aber dann würde ich jetzt einmal für mich so zusammenfassen, jetzt nur die Bauweise allein ist es nicht. Das heißt, es ist die Kombination aus Gebäuden, die nicht brennbar gebaut werden, aus Abständen der Gebäude zueinander und dann natürlich auch ein gut eingerichtetes Feuerwehrwesen, das im Brandfall halt rasch zur Stelle ist und auch wirksam löschen kann. Also mehr oder minder die Aufgaben, die wir heute als Brandschutzplaner erfüllen müssen, diese Dinge umzusetzen. Also wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, jetzt hat man die Stadtbrände aus dem Mittelalter soweit in den Griff bekommen. Und jetzt hat der Mensch sich halt neue Möglichkeiten gesucht, halt in dem Fall Raketen, oder wir werden jetzt dann gleich auch über Kriegsereignisse sprechen, um Stadtbrände von einer neuen Dimension wieder herbeizuführen.
Jetzt kommen wir nochmal zu den ganz traurigen Kapiteln, wo man sagt, es ist mehr als menschengemacht, dass diese Ereignisse oder diese Stadtbrände stattgefunden haben. Und das sind die, ich sag mal, im Zweiten Weltkrieg. Es gab viele. Wir möchten an der Stelle mal zwei herausnehmen. Das eine ist der Stadtbrand von Dresden. Da ich selber in der Region von Dresden geboren bin, bin ich da natürlich sehr emotional mit der Sache unterwegs. Und in Dresden wurde der erste von den Flächenbombardement-Angriffen. Es gab vorher auch schon Bombardements auf Dresden, aber das waren so Einzelangriffe und das war ja ein Bombardement über 3 Tage. Der erste Angriff kam am 13. Februar 45 ein, um 21.45 Uhr für eine Viertelstunde. Die Flieger gingen über Dresden, vor allem die Innenstadt. Es war gezielter Angriffsort. Die Anzahl der Flüchtlinge war wahnsinnig hoch in Dresden, weil man immer davon ausging, dass dieser Stadt nichts passiert, weil sie auch keine so richtigen militärischen Ziele dabei hatte. Und das erste Bombardement ging mit den sogenannten Sprengbomben. Das heißt, man hat gelernt, die Steinhäuser sind recht widerstandsfähig, also müssen die Dächer zuerst runter. Und in dem zweiten Bombardement, inklusive auch am 14. Februar, ging es dann mit Brandbomben. Das heißt also, man hat die Brandbomben wie ein Teppich über Dresden gelegt. Es war Winter, es lag Schnee und der Asphalt hat gekocht auf den Straßen. Da kann man sich denken, was dazu ging. Ich glaube, vorstellen möchte sich das keiner. Als zweiten Stadtbrand infolge eines Bombardements wollen wir nur ganz kurz Hiroshima mit erwähnen. Es gehört zum kollektiven Gedächtnis, egal ob man zu der Zeit schon gelebt hat oder nicht. Am 6. August 1945 wurde die erste von 2 Atombomben auf eine zivilisierte Gegend, also auf eine Stadt, geworfen. Es gab 100.000 Tote sofort, also als die Bombe abgeworfen wurde, und nochmal circa 150.000 Tote mit den Folgeschäden dieses Abwurfes. Es führte am Ende dazu, dass am 2.9.45 die Kapitulation Japans erfolgte und damit der Zweite Weltkrieg endgültig beendet war, nachdem am 8. Mai 1945 ja der Zweite Weltkrieg schon in Europa zu Ende war. Aber dieses Ereignis führt uns vor Augen, welche Kraft dahinter stecken kann, wenn man mit militärischen Hilfsmitteln versucht, Orte, Menschen oder ganze Landstriche auszuradieren. Und wir sollten es einfach nicht vergessen in unserem alltäglichen Handeln, was es anrichten kann.
Am Beginn des Podcasts war mir gar nicht bewusst, wie viele Ursachen es für Stadtbrände geben kann. Ich bin von den mittelalterlichen Stadtbränden ausgegangen, wie du sie von London oder von Aachen erzählt hast. Diese Stadtbrände, die insbesondere da im Zweiten Weltkrieg ausgebrochen sind oder von Menschen verursacht worden sind, sind natürlich sehr tragisch. Das sind auch Brände, wo wir Brandschutzplaner, du wie ich, da keine Chance haben, da auch entsprechende Maßnahmen zu setzen. Und ich hoffe natürlich, dass diese Stadtbrände genauso wie die Stadtbrände aus dem Mittelalter endlich Geschichte sind. Natürlich gibt's auch heute wieder entsprechende Herausforderungen, weil nachdem die Brände im Mittelalter insbesondere von Häusern, die aus Holz gebaut wurden, ausgegangen sind und wir die letzten Jahrhunderte eben unsere Steinhäuser gebaut haben, so wird uns ja heute wieder mit dem Klimawandel vor Augen geführt, dass es vielleicht doch besser wäre, wieder Häuser aus nachwachsenden Rohstoffen zu bauen. Also wir werden wieder zu unseren Holzhäusern hinkommen. Wird es dafür durch die entsprechenden Mittel geben, da weiterhin Stadtbrände zu verhindern?
Ich gehe davon aus, dass die Technik, die bereitsteht, dafür geeignet ist, die Brände in Grenzen zu halten, vor allem aber auch frühzeitig zu detektieren und damit im Prinzip auch zu melden, damit man sie bekämpfen kann. Es ist eine Herausforderung, die Mischung zu schaffen, sich auch nicht wiederum zu viel auf die Technik zu verlassen. Aber wir sehen ja, jedes Jahrhundert hat seine Entwicklung, hat seine Erfahrungen. Und wer weiß, wie es im 21. aussieht, was die mit den Erfahrungen von uns heute machen. Wir werden es zwar nicht erleben, aber es wird sein.
Aber ich glaube, wir können ziemlich sicher davon ausgehen, dass wir solche großen Stadtbrände in Zukunft verhindern werden. Wir haben die entsprechende Technik, wir haben das Know-how, wir wissen, wie man die Häuser heute sicher baut. Es wird ja auch sehr viel ausprobiert in dem Bereich und wir können uns auch in Zukunft in unseren Gebäuden sicher aufhalten und sicher bewegen. Liebe Kerstin, ich danke dir sehr, sehr herzlich für deinen Besuch in Wien. Ich hoffe, es war nicht der letzte und wir können bei einem neuen Podcast wieder über interessante Themen, über das Feuer sprechen.
Es gibt so viele heiße Themen. Ich nehme die Einladung gerne an und wir werden bestimmt noch etwas finden, was von allgemeinem Interesse ist und trotzdem mit dem Feuer sehr zu tun hat. Dankeschön.
Wollen Sie mehr über Feuerreo erfahren? Schauen Sie auf www.feuerreo-podcast.at vorbei. Hier können Sie alle Folgen anhören, mehr über unsere Gäste erfahren und den Podcast auch gleich abonnieren.